Gnade und Friede von Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute ist der letzte Sonntag nach Epiphanias. Meine Konfirmanden zumindest wissen meist gar nicht, was das ist, Epiphanias, und können es auch eigentlich meist gar nicht aussprechen. Wir haben eben die Verklärungsgeschichte gehört, wo sich Jesus seinen Jüngern noch einmal in seiner Herrlichkeit zeigt. Epiphanias heißt ja Erscheinung. Was ist erschienen? Die Herrlichkeit von Jesus. Eben als wir in der Sakristei waren, haben Bruder Franziskus und ich nochmal gemerkt, ja, na klar, wir tragen heute weiß, heute ist immer noch sozusagen der allerletzte Ausläufer, wenn man so will, von Weihnachten, beziehungsweise der allerletzte Ausläufer von Epiphanias. Da haben nämlich die Weisen aus dem Morgenland etwas von dieser Herrlichkeit gesehen. Herrlichkeit, die sind zum Kind in der Krippe gegangen, das ja nach unseren Maßstäben gar nicht herrlich war. Und haben aber gesagt, wir sind gekommen, den König der Juden anzubeten. Das war sozusagen der erste christliche Lobpreisgottesdienst. Wir sind gekommen, den König der Juden anzubeten. Und haben in diesem Kind die Herrlichkeit Gottes gesehen. Was ist denn diese Herrlichkeit? Kann ja nur sein, Gott ist für mich da. Das ist die Herrlichkeit, nicht, dass Gott nach unseren menschlichen Maßstäben großartig und toll oder wunderbar anzuschauen wäre, sondern das Herrliche an diesem Gott, auch das Unfassbare und das Verhüllende ist ja, dieser Gott, von dem wir sagen, er ist so groß, er ist allmächtig, der ist für mich kleinen Menschen da. In seiner Schönheit und in seiner Anziehungskraft. Das haben die Weisen aus dem Morgenland entdeckt. Das durften schon die Jünger auf dem Berg der Verklärung sehen, was das mit der Herrlichkeit auf sich hat. Meine Konfirmanden, und ihr merkt, ich komme aus diesem Kontext jetzt und erzähle auch ein wenig davon, fragen dann natürlich sofort, gibt es das überhaupt? Ein allmächtiger Gott, der sich uns in seiner Herrlichkeit zeigt, was hat er überhaupt mit uns zu tun? Und wenn es diese Herrlichkeit gäbe, müsste dann auch nicht unsere Welt viel herrlicher sein und viel mehr von dem Elend, das es auf dieser Welt gibt, sozusagen schon weggestrahlt sein. Ich nehme an, das fragen nicht nur Konfirmanden, das fragen wir uns auch oft, wenn wir im Leben etwas zu tragen haben. Und was können wir dann sagen? Wir können nicht, und ich merke das immer mit meiner Kollegin im Unterricht, mit leeren Worthülsen antworten. Epiphanias, Herrlichkeit, Erscheinen. Wir müssen Geschichten von uns erzählen, Geschichten aus unserem Leben. Wenn mich die Konfirmanden fragen, Mensch, warum bist du denn Pfarrer geworden? Oder wenn wir zu Bruder Viktor gehen und die fragen dann immer, Mensch, Bruder Viktor, warum sind Sie denn schon 45 Jahre hier? Oder Schwester Nicole, warum sind Sie denn hier? Dann ist das ja so toll und wir kommen immer wieder in die Konfi-Camps, weil Geschichten aus dem Leben erzählt werden. Ich erzähle dann eben, wie ich mit 13 Jahren im Gottesdienst saß und mir klar wurde, ich werde Pfarrer. Meine Kollegin wird eine andere Geschichte erzählen. Bruder Viktor erzählt von seinen Erfahrungen und ihr alle habt auch eure Erfahrungen. Wir können uns nicht in Theoretisches flüchten, sondern müssen etwas mitten aus dem Leben erzählen, wie Gott sich uns in unserer Herrlichkeit gezeigt hat. Eine tolle Geschichte ist darum die Geschichte, die wir eben schon als Lesung gehört haben. Die Dornbusch-Geschichte. Mose ist ja ganz alltäglich unterwegs. Er hütet das Vieh seines Schwiegervaters Jitro. Wahrscheinlich nicht aufregend, eher langweilig, wahrscheinlich auch schwierig. Wenn es heiß ist und es nicht viel zu fressen gibt, muss man mit den Tieren manchmal lange suchen, bis man etwas findet. Und jedenfalls mitten in diesem alltäglichen Suchen erfährt Mose auf ganz ungewöhnliche Weise Gott in einem brennenden Dornbusch. Gott ist unglaublich anziehend, wird gesagt, Mose ist neugierig und er geht hin Gott ist aber auch unglaublich heilig und verzehrend. Mose kann nicht einfach so hingehen. Er muss mindestens zuerst mal seine Schuhe ausziehen. Ich finde an dieser Geschichte für uns zunächst einmal zwei Dinge ganz wichtig festzuhalten. Das eine ist, das bekommt der Mose auch gesagt, und viele in der heutigen Gegenwart denken es ja anders. Gott ist jetzt in dieser Geschichte und auch bei uns keine Erfindung des Mose oder auch keine Idee. Gott sagt gleich: Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich bin der Gott eurer Erzeltern, also auch der Gott von Sarah, Rebekka, Lea, Rachel, Josef und seinen Brüdern, Mose dann auch, Mirjam, alle, die dazugehören, bis zu uns. Und wir sind in diese Geschichte hineinverwoben. Wir haben uns das nicht ausgedacht. Es ist keine Idee, auch keine fixe Idee. Es ist eine Geschichte und Gott ist schon da und wir treten in sie ein. Und das Zweite, das ist vielleicht ein Kern und ein Stern dieser ganz reichhaltigen Geschichte, ist: Gott hat einen Namen. Namen ist unglaublich wichtig. Wenn wir Kinder haben, müssen wir ihnen bald nach der Geburt einen Namen geben. Man kann sie nicht immer du rufen oder du komm her. Mit dem Namen habe ich aber auch jetzt nicht so eine Macht über ein Kind, dass ich alles mit ihm machen könnte, was ich wollte. Denn es kommt ja auch nicht immer, wenn ich rufe. Ist auch so wie mit den Konfirmanden. Nun ja, deshalb sagt ja Gott auch: Ich bin, der ich bin. Man könnte auch sagen: Ich werde sein, der ich sein werde. Oder auch: Ich werde für dich wirksam sein. Gott hat einen Namen und der ist mit menschlichem Leben verbunden. Er ist mit der Geschichte des Volkes Israels verbunden. Er ist dann auch mit dir und mit mir verbunden. Ich werde für dich wirksam sein. Das zweite Wichtige an dieser Geschichte, dass Gott einen Namen hat, ist eben: Gott ist ansprechbar. Der Gott, von dem uns das Alte Testament und das Neue Testament erzählen, ist ein Gott in lebendiger Beziehung, eine Person. Es ist nicht ein Denk- oder Gefühlserlebnis von Menschen, die gesagt haben: Ach, mir geht es schlecht, oder ich habe so viel Böses getan, jetzt denke ich mir ein höheres Wesen aus, dann geht es mir besser. Es ist auch nicht der Gott der Philosophen, der ganz abstrakt irgendwo sitzt und über den man auch ganz klug nachdenken kann, was nicht verkehrt ist, sondern dieser Gott, der sich vorstellt bei Mose, hat einen konkreten Namen, verbindet sich mit Mose mitten in seinem Leben und ist dann auch noch ansprechbar. Das ist das ganz Besondere. Und das geschieht dem Mose mitten in seinem Leben. Also nicht irgendwo an einem ganz ausgefallenen Ort, sondern mitten im Beruf erfährt er diesen Gott. Was ist noch Besonderes? Und ich bringe da gleich wieder eine Frage mit, die mir auch oft die Konfirmanden stellen. Sagen ganz oft auch: Mensch, wenn es das wirklich gibt und Gott zeigt sich und er ist so groß und er ist so herrlich, dann müsste er doch eigentlich jetzt eher die Wünsche von uns Menschen erfüllen, dass alles ganz besser wird. Und ich sage dann auch immer: Mensch, das ist hier auch so wie in der Mose-Geschichte. Wenn sich dir Gott zeigt, dann kriegst du nicht einfach einen Wunsch erfüllt, dann kriegst du eine Aufgabe und eine Beauftragung. Und dann darfst du in deinem Leben entdecken, was Gott dir für Gaben geschenkt hat. Also nicht ein Automat, der Wünsche erfüllt, auch wenn es brennende Wünsche gibt. Und ich weiß, jeder hat große Sorgen, wo wir Gott bitten und manchmal wird es nicht so erfüllt, wie wir es wollen. Gott, wenn er sich zeigt, schenkt Aufgabe und Beauftragung und lässt uns Gaben entdecken. Mose war gar nicht begeistert, wie das auch oft in den Berufungsgeschichten ist. Wer bin ich, sagt der Mose. Wir kennen das ein bisschen aus der Vorgeschichte. Mose war ein Mörder. Er hat in Ägypten jemanden totgeschlagen. Der konnte auch deshalb nicht einfach so zu Gott gehen. Und Gott hat auch nicht gesagt, es ist einfach alles gut. Da gibt es so ein schönes Moment in der Geschichte, wo es heißt: Mose muss die Schuhe ausziehen. Die Schuhe, das ist das Dreckigste, was der anhatte. Wenn wir zu Gott kommen, wenn er sich uns zeigt, müssen wir immer im Leben etwas auch loslassen, was wir an Ballast aufgeladen haben. Dreck, Schmutz, Müll, Sünde, wo wir was falsch gemacht haben, andere Menschen verletzt haben. Wir hören manchmal oft in der Verkündigung, Gott sagt immer, wir sind alle gut so, wie wir sind und sind alle so angenommen. Ja, aber es gilt auch, was Jesus auch immer oft gesagt hat, tut Buße und kehrt um. Wenn sich Gott zeigt, gibt es immer auch was in deinem Leben, was du ablegen musst und was du ändern musst, was dann dein Leben aber auch nochmal reicher macht. In dieser Geschichte steht symbolisch dafür dieses schöne Zeichen Mose, zieht die Schuhe aus. Vor der Heiligkeit Gottes muss er das, was er an Dreck in seinem Leben aufgehäuft hat, wir nennen es mal Sünde, ausziehen. Auch eine Geschichte mitten im Leben. Geschichte vom brennenden Dornbusch. Was hat das noch mit uns zu tun? Nun, ich dachte mir, es gibt viele Auslegungen, man kann viel über den brennenden Dornbusch nachdenken. Als ich bei Facebook war, brennender Dornbusch, habe ich ein lustiges Bild gefunden im Sinai-Kloster. Da gibt es ja diesen brennenden Dornbusch eigentlich noch, da wächst ja noch einer im Kloster. Lustigerweise hat jemand ein Foto gemacht, wo ein Mönch einen Feuerlöscher nebendran gestellt hat. Um zu sagen, Vorsicht, Vorsicht, der Busch könnte nochmal anfangen zu brennen. Das ist natürlich ein bisschen lustig, ist aber auch ein bisschen banal. Es geht ja darum in der Geschichte, Gott mit seinem Feuer, mit seiner Anziehungskraft, mit seiner Leidenschaft, entzündet das Feuer in Mose, dass er einen Auftrag bekommt, das Volk zu führen. Und die Frage an uns, wo es ja auch bei uns interessant wird, wenn andere Leute uns fragen, wo ist eigentlich deine Dornbusch-Geschichte? Wo hast du im Glauben Feuer gefangen? Wo war das denn? Kannst du das erzählen? Und brennt dieses Feuer heute noch so in dir, dass du auch andere Leute noch anstecken kannst? Die Dornbusch-Geschichte ist ganz banal, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie das in der Biologie ist und ob es wirklich Bäume gibt, die brennen oder so etwas. Wir müssen schauen, wo ist das Feuer in mir? Wo war diese erste Liebe des Glaubens, die dieses Feuer entzündet hat? Und brennt das noch in mir? Viele Menschen, auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen im Pfarramt oder auch im geistlichen Leben, leiden ja darunter, dass das Feuer nicht mehr brennt. Burn out. Das kommt daher, weil wir vielen Kram auch machen müssen im Pfarramt. Meine Kollegin wird das bestätigen können. Dazu zählt jetzt zum Beispiel nicht, hierher nach Gnadental zu fahren, obwohl das sehr anstrengend ist. Hier ist ein Ort, wo Feuer entzündet wird. Aber ansonsten muss man auch viele Sachen machen, wo es heißt Burnout. Und es ist das Wichtige, immer zu fragen, wie komme ich wieder an dieses Feuer ran, das mich mal entzündet hat. Und da ist es eben so, dass wir persönlich in uns fragen müssen und auch persönlich diese Geschichte weitergeben müssen. Wenn ich gefragt werde, Mensch, warum bist denn du Pfarrer geworden, kann ich nicht sagen, es wäre oder Mann, sondern ich muss von mir erzählen und meiner Geschichte. Dann kann ich, wenn es gut geht, auch andere Leute entzünden und kann ihnen sagen, pass auf, wenn du dich auf diesen Gott einlässt, dann hörst du vielleicht nicht das, was du hören willst, sondern du empfängst einen bestimmten Ruf, der dich formt und der deinem Leben nochmal Sinn gibt, so wie das der Mose auch erfahren hat. Oder wie das viele andere erfahren. Ich habe gestern Abend beim Weintrinken noch versprochen, ich erwähne unbedingt noch die Rebecca in der Predigt. Die FSJlerin, die hat auch sowas gehört. Das ist jetzt schon, bitte? Auch BFDlerin. Gottes Willen, ich habe gestern Abend so spät nicht mehr zugehört. Die hat schon zum Beispiel vor 6 Jahren, vor 5 Jahren hat die gesagt, ich will irgendwann auch mal hier sein und eine Konfirmandengruppe mitleiten. Und sie hat das gegen viele Widerstände durchgekämpft, weil auch viele gesagt haben, Mensch, bist du verrückt, was gehst du nach Gnadental, also komische Leute. Und sie hat das durchgekämpft. Und jemand anderes, wird vielleicht eine andere Berufungsgeschichte erzählen können, wie er hierher gekommen ist oder seine Berufung in seinem Leben lebt. Unser Küster, der Jörg, wird eine andere Geschichte haben. Lächelt jetzt. Oder ich weiß nicht. Oder die Christel auf unserem Gemeindeamt wird ihre Geschichte haben. Und das ist es wichtig, diese Geschichten der ersten Liebe, des ersten Feuers lebendig zu halten. Der Dornbusch muss in uns am Brennen bleiben und er brennt noch immer. Schauen wir gemeinsam, dass wir immer dieses Feuer des ersten Rufes in uns lebendig halten. Diese erste Liebe wachhalten, dass der Wärmestrom ausgetauscht wird. Und es ist gut, in eine Gemeinschaft zu haben und eben dort dieses Feuer miteinander wachzuhalten, denn alleine ist das ziemlich schwierig. So zeigt sich Gott eben beständig in unserem Leben und hält den Ruf wach. Bei Mose heißt es ja am Ende der Geschichte, ich will mit dir sein. Das ist das tröstende und stärkende Wort, das er mitbekommt, weil er ja von dieser Berufung, ein ziemlich wildes Volk aus der Gefangenschaft zu führen, nicht begeistert ist. Dieser liebende Ruf lässt die Abwehr schmelzen. Und auch die Gewissheit, dass dieser Gott eben schon der Gott von Abraham, Isaak und Jakob war. Und die Gewissheit für uns, dass Jesus Christus der ist, in dem dieser Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sich uns zeigt und uns ruft. Ich will mit dir sein, hört Mose aus dem Dornbusch, und wir hören auch im Evangelium oft, besonders am Ende des Matthäusevangeliums, ich will bei euch bleiben alle Zeit bis an das Ende der Welt. Das ist derselbe Ruf, dass das Feuer noch brennt. Wir feiern gleich das heilige Abendmahl. Das ist auch solch ein sich für uns verzehrender, aber nicht verbrennender Dornbusch. Wir alle empfangen und Gott gibt sich für uns und stärkt unseren Glauben wie in einem verzehrenden Feuer, aber wir verbrennen darin nicht. Unser inneres Feuer wird gestärkt und die Liebe wird genährt. Das ist es, was Gott tut, Berufung schenken und Feuer in uns lebendig halten. Gott schenke uns das allen jeden Tag neu, ob wir nun schon lange fest im Glauben stehen oder noch Suchende sind, noch ein bisschen in Abwehr wie Mose oder schon länger dabei sind. Wir alle brauchen es jeden Morgen neu, dass die Flamme nochmal am Leben erhalten wird. Und dass wir in unserem Glauben jung und frisch bleiben. Amen.